unser Podcast passt ja heute besonders gut zum Tag.
Na, eigentlich passt unser Podcast zu jedem Tag, oder? Warum heute ganz besonders?
Na, heute gibt's gleich mehrere kuriose Feiertage, die sich allesamt irgendwie auch in unserem Podcast perfekt wiederfinden. Wir feiern nämlich heute den Tag des Trivialwissens und den Verschenk-ein-Blumenkorb-Tag.
Ja, wunderschön. Ich verstehe. Aus welchem Trivialwissen haben wir denn heute einen besonders schönen Blumenstrauß gebunden?
Ja, da haben wir einiges zusammengestellt. Was ganz Schönes, was Buntes, was Grünes und auch was zum Motzen. Wir motzen nämlich gleich zum Start wieder ein bisschen über das IOC und Dr. Thomas Bach machen wir gern mal. Und wir fassen dann auch nochmal die Kritik an den Olympischen Spielen von Peking zusammen.
Ja, und wenn wir das tun, tun wir das natürlich völlig zu Recht. Aber dazu kommen wir natürlich gleich. Wir versuchen auch zu ergründen, warum der FC Barcelona trotz horrender Schuldenlast doch wieder Megatransfers schultern kann.
Ja, wir ziehen vor dem dritten Springen der Vier-Schanzentournee noch ein schnelles Halbzeitfazit mit Gewinnern, mit Verlierern, mit Enttäuschenden und mit Enttäuschten.
Und wir haben selbstverständlich wieder Top und Flop, der Blick zurück in die Sportgeschichte und alles, was ihr eigentlich wissen müsst. Ne? Wir gucken natürlich auch mit euch wieder voraus. Wir sagen jetzt erstmal ordentlich guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages. Das ist Stand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und Stand jetzt legen wir los.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Nur noch einen Monat bis zu den Olympischen Spielen. Die Vorfreude, die ist allerdings extrem getrübt. Dazu kommen wir gleich noch etwas ausführlicher. Nur ein scheint diese Kritik an den Spielen von Peking herzlich egal zu sein. Der strahlt und strahlt.
Ja, die Rede ist natürlich von Dr. Thomas Bach, denn in 4 Wochen darf er sich endlich wieder so richtig wichtig fühlen und seine Bildregie dann auch anweisen, möglichst schöne Szenen zu filmen, ihn auch schön in Szene zu setzen, hübsche Bilder natürlich in die Welt herauszuschicken.
Puh. Ja, aber die Missstände in China, die wird man dagegen von den offiziellen Bildlieferanten wahrscheinlich nicht gezeigt kriegen. Und das IOC wird natürlich auch genau wie Präsident Bach gar nichts dazu sagen, das gar nicht thematisieren, sondern mal wieder auf die politische Neutralität verweisen.
Ja, natürlich, wie immer Sport und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Nein. So ein Quatsch. Also wenn es dem IOC nutzt, dann sind unangenehme Themen natürlich überhaupt kein Thema mehr. Dann kann man denen aus dem Weg gehen und kritikwürdige Themen, die gibt es gerade bei dem IOC und auch bei den Olympischen Spielen, wo auch immer sie stattfinden, ja auch zu Genüge. Sprechen wir gleich ausführlich darüber, ne?
Ja, Thomas Bach hat aber ja zuletzt im ZDF mal wieder betont, unsere Verantwortung ist es nicht, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen. Ja, das stimmt ja auch irgendwie, aber zu allem zu schweigen, was Glanz und Gloria von Olympia vermeintlich zerstören könnte oder einfach nur Worthülsen von sich zu geben, das reicht dann vielleicht auch nicht, wenn man so eine exponierte Stellung hat und ist vor allem ja auch tierisch unglaubwürdig. Ne? Man kann von einem durchaus intelligenten Menschen wie Bach eigentlich schon erwarten, sich zu diesen kritischen Themen vielleicht auch mal mit ein bisschen gesundem Menschenverstand zu nähern und auch zu äußern, auch wenn das IOC natürlich in China jede Menge Kohle verdient und da auch viel zu verlieren hat.
Ja, also vor allem müsste Bach natürlich auch, er und das IOC müssten hinterfragen, also was nutzt denn bitte die ganze Kohle, wenn sich die Zuschauer wegen des Gebarens des IOC irgendwann von Olympia komplett abwenden und die Lust an der Inszenierung von so einem großen Sport, von dem größten Sportereignis an sich, wenn sie daran die Lust verlieren, das kann doch, da ist auch keinem geholfen und schon gar nicht Herrn Bach.
Ja, aber vielleicht ist es ihm auch schlichtweg egal, ihm und den alten Männern da oben an der Spitze, weil bis die sich alle wirklich von Olympia entfernt haben und nicht mehr verfolgen, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Da sind die alten Menschen an der Spitze aus natürlichen Gründen dann vielleicht schon verschwunden.
Stand jetzt aktuell.
Wollen wir natürlich keinem wünschen, das vorzeitig zu tun, aber gucken wir mal auf diese Kritik, die wir eben so angesprochen haben. Wir hatten es eingangs ja schon gesagt, in einem Monat geht's los in Peking und ja, diese Kritik, die reißt einfach nicht ab.
Ja, und was an diesen Spielen alles kritikwürdig ist, sollten wir noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, denn sonst wirft man uns vor, dass wir immer nur kritisieren, aber gar keine Fakten dazu bringen. Und dem ist natürlich nicht so. Nein. Denn da gibt es einiges anzusprechen. Was sind, Malte, die größten Problemfelder für die Olympischen Spiele 2022?
Ja, das fängt ja schon mal mit den Menschenrechten an. Meinungs- und Pressefreiheit, die gibt es in China ja praktisch nicht. Und da ist ja auch der Umgang der chinesischen Regierung mit Minderheiten. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wird ja gerade die Volksgruppe der Uiguren und auch andere muslimische Minderheiten, die werden mit drakonischen Mitteln überwacht. DNA-Proben müssen die abgeben. Es wird mit Software zur Gesichtserkennung gearbeitet. Es gibt mehr als 1 Million Angehörige dieser Minderheiten, die in Haftlagern zur Aufgabe ihrer Religion, ihrer Kultur und Sprache gezwungen werden und die teilweise auch noch körperlich misshandelt werden. Und die USA, die haben zuletzt ihre Sanktionen gegen China eben wegen dieser Menschenrechtsverletzung gegen die Uiguren auch massiv ausgeweitet.
Ja, und die USA, die sind es auch, die massiven Proteste, den diplomatischen Boykott der Spiele anführen, werden zahlreiche westliche Länder da auch anschließen. Wenn innerhalb der EU über den Sinn dieser Maßnahmen diskutiert wird, dann ist das schon fragwürdig. Frankreichs Präsident Macron hält einen diplomatischen Boykott für wenig effektiv. Was Bundeskanzler Scholz machen wird, ob er nach Peking reisen wird, das ist Stand jetzt noch nicht klar. Die Innenministerin, unsere neue Frau Faeser, und auch Außenministerin Baerbock, die werden auf jeden Fall nicht hinreisen.
Umweltschutz ist natürlich auch ein weiteres Thema, das für Kritik an den Spielen sorgt. Die chinesische Regierung hat jetzt zwar versprochen, die Olympischen Spiele, die wollen sie vollständig mit erneuerbaren Energien betreiben. Man hat sogar ein spezielles Kraftwerk gebaut, das Strom aus erneuerbaren Quellen aufnimmt, speichert und an alle Veranstaltungsorte weiterleitet. Außerdem wurden Berghänge mit Solarpanelen bedeckt. Also es klingt alles erstmal gut, aber ob das auch wirklich passiert ist und ob es auch wirklich so funktioniert, ist natürlich unabhängig nicht zu überprüfen. Und dann hat Amnesty International ja auch noch beklagt, dass der Wandel zum Ökostrom in China ja auch dann zahlreiche Menschenrechtsverletzungen noch zusätzlich mit sich gebracht hat. Es geht da um Zwangsräumung, illegale Beschlagnahme von Land, den Verlust von Lebensgrundlagen vieler Chinesen. Also auch das alles mehr als fragwürdig.
Ja, und ein riesiges Ding, der Fall Peng Shuai, die Tennisspielerin, hatte über ein chinesisches soziales Netzwerk einen früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Guali vorgeworfen, sie zum Sex gezwungen zu haben. Der Beitrag wurde von der chinesischen Regierung, also von den Behörden, zensiert. Peng selbst wurde fast 3 Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Die ganze Sportwelt, vor allem natürlich auch die WTA, der hat sich größte Sorgen gemacht. Später nahm sie dann in einem Interview die erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zuletzt zurück und sprach von vielen Missverständnissen. Freiwillig?
Ach, das glaubt doch auch keiner. Aber da wird eine Menge Druck von Seiten der Offiziellen schon hintergesteckt haben. Tja, und last but not least ist da ja dann auch noch das olle Coronavirus. Ne? Speziell diese Omikron-Variante, die wird zu einer riesigen Herausforderung für die Olympiamacher werden. Trotz einer Blase für alle Beteiligten, trotz einer faktischen Impfpflicht und auch tägliche Covid-Tests. Ach, das reicht doch alles nicht.
Ihr seht also, diplomatischer Boykott, allanhaltende Kritik von Menschenrechtlern und große Corona-Sorgen einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking ist die Skepsis, und zwar nicht nur bei uns, enorm.
Nur bei Thomas Bach nicht.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist die Freude von Langläuferin Katharina Hennig. Die hat als 5. in Val di Fiemme das bislang beste deutsche Ergebnis bei der Tour de Ski in dieser Saison eingefahren. Und das trotz eines Missgeschicks, aber hört selbst.
Also ich bin sehr, sehr glücklich über mein Rennen heute. Ich freue mich absolut über Platz 5. Ich habe mir heute sehr viel vorgenommen, bin froh, dass ich bestätigen konnte, dass ich da vorne mitlaufen kann. Ich hatte heute in der ersten Runde leider einen Stockbruch, weshalb ich erstmal ganz hinten war und dann in der ersten Runde viel investieren musste, um wieder davor zu kommen, wo ich hin wollte. Das habe ich dann in der zweiten und dritten Runde deutlich gemerkt, dass ich da ganz schön viel investiert habe und habe die ganze Zeit gedacht, ich falle aus der Gruppe raus. Habe mich dann wieder gefangen, aber so die letzten 3 Körner haben dann am letzten Anstieg doch gefehlt. Aber ich bin super glücklich, dass ich trotzdem noch davor laufen konnte und 5. werden konnte.
Flop des Tages ist der Start von Chris Froome in die neue Radsportsaison, denn diesen Start, den muss er verschieben. Knieprobleme machen den Start vorerst unmöglich. Vielleicht ist mein Körper noch nicht bereit gewesen, so hart zu trainieren, sagte Froome. Er sei nicht sicher, wo ich in dieser Saison starten werde. Der Mann war eine Radsportlegende, fährt aber seit seinem schweren Trainingsunfall, das war im Sommer 2019, nur noch hinterher.
Stand jetzt aktuell.
Puh, beim FC Barcelona sparen die Verantwortlichen aktuell nicht an Kampfansagen. Präsident Joao Laporta holte für 55 Millionen Euro Ferran Torres von Manchester City und verkündete bei dessen Präsentation den Wiederaufstieg von Barca. Morata wollen sie auch noch holen, werfen auch in den Ring, um Erling Haaland eben auch noch mitzubieten. Laporta sagte: Alle auf der Welt sollten sich darauf vorbereiten, dass wir als großer Player auf dem Markt zurück sind.
Tja, und das, nachdem derselbe Laporta im August noch verkündet hatte, dass dem FC Barcelona eigentlich das Wasser bis zum Hals steht. Muss mal reinziehen, 550 Millionen Euro Verlust hatten sie gemacht bis dahin. Schuldenstand von 1,35 Milliarden, so hieß es damals. Sie hatten Messi ziehen lassen müssen, Spieler anbetteln müssen, auf Gehalt zu verzichten, was da alles war.
Ja, und das ist nicht mal ein halbes Jahr her. Also, wie kann sich Barcelona nun plötzlich wieder leisten, Großes einzukaufen und sogar noch nachlegen zu wollen? Denn ein Haaland zum Beispiel, mit allen Nebengeräuschen, würde ja wohl mehrere hundert Millionen Euro kosten. Da kommt die Ablöse, also das ist zum einen die Ablöse, dann kommt noch das Beraterhonorar und der hält auch ordentlich die Hand auf. Handgeld gibt sowieso, dann kommt dieses Gehalt. Wie soll das alles gehen, frage ich mich und dich.
Ja, das ist auch eine gute Frage und genau klären können wir es natürlich auch nicht. Einblick in die Finanzen bei Barca haben wir natürlich nicht, aber es wirkt alles irgendwie auch wie eine Wette auf die Zukunft. Ne? Ein bisschen Glücksspiel kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Klar ist auf jeden Fall, kurzfristig hat Barca einen Kredit über rund 600 Millionen Euro bekommen von Goldman Sachs und das könnte Barca jetzt natürlich nutzen, um aus kurzfristigen Verbindlichkeiten langfristige zu machen. Also im Grunde da ein bisschen mit diesem Kredit ein bisschen zu spielen, die Gläubiger dann auch vielleicht ein bisschen zu vertrösten. Das ist auch was, was zum Beispiel die Sportschau vorgerechnet hat. Also es gibt Barca aktuell ein bisschen Spielraum. Ja, und dann hoffen die Verantwortlichen natürlich auch bis zum Sommer den Kader noch auszumisten. Teure Spieler wollen sie loswerden. Dembele, Coutinho, Umtiti, die würden sie alle gerne von der Gehaltsliste kriegen. Das brächte zum einen natürlich Ablöse ein und dann würde es ja auch dann jährlich auch nochmal was an Gehalt sparen, denn die kassieren ja alle richtig groß. Und diese Neuzugänge, die sie jetzt schon haben, Torres und so, das ist ja auch was, was du dann über Jahre erstmal abschreiben kannst, weil die Ablöse ja auch nicht sofort bezahlt werden muss. Das wird ja dann auch in Raten an City überwiesen. Von daher, sie haben ein bisschen Spielraum, aber sie hoffen natürlich auch durch solche Verpflichtungen dann möglichst diese Champions League Quali fürs nächste Jahr dann wieder unter Dach und Fach zu bringen. Da sind sie ja im Moment ein bisschen weit von entfernt, aber nur diese Champions League Quali bringt Einnahmen. In den letzten Jahren haben sie immer so ungefähr 100 Millionen Euro kassiert in der Champions League und die braucht Barca eigentlich auch im nächsten Jahr und auch in den Folgejahren mindestens immer, damit diese Rechnung, die sie da aufgemacht haben, dann auch aufgehen kann. Also wie gesagt, da ist ganz viel Hoffnung bei, aber auch viel Risiko, denn im Worst Case verschiebt Barca die aktuellen Probleme mit dieser Kredithilfe und ihren Plänen einfach nur in die Zukunft und dann kommt das böse Erwachen dann doch über kurz oder lang.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 4. Januar ist in der Sportgeschichte ein perfekter Tag, wenn man sich das mal so reinzieht, um Altersrekorde aufzustellen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren die jüngste Wassersport-Weltmeisterin und den schnellsten 105-Jährigen auf einem Rennrad.
Starten wir mal im Wasser. Am 4. Januar 1991, da schrieb die 12-jährige Chinesin Fu Mingxia Geschichte im Wasserspringen in Perth. Da holte sie bei der WM Gold vom Turm. Jünger war keine Weltmeisterin vor und keine nach ihr, also Stand jetzt.
Und schneller als Robert Marchand war kein 105-Jähriger jemals auf dem Rennrad. 2017 schwang sich der Franzose im Vélodrome National nahe Paris in den Sattel und stellte einen Stundenweltrekord in der Altersklasse 105 plus auf. In 60 Minuten kam Marchand ganze 22,574 Kilometer weit. Starke Leistung.
Ja, und stark auch, dass die UCI extra für Marchand diese neue Altersklasse überhaupt geschaffen hatte. Die hatten sie gar nicht auf dem Zettel, aber gibt ja auch nicht so viele Starter. Aber für ihn haben sie es extra dann nochmal aufgemacht und damit haben sie dann einen Weltrekordler. Und damit ist er jetzt Weltrekordler und hat seine Radsportkarriere damals dann auch offiziell beendet, endgültig mit 105.
Ja, aber völlig zu Recht haben sie diese Altersgruppe aufgemacht. Marchand ist übrigens 109 Jahre alt geworden. Er verstarb erst im letzten Mai und hatte bis zuletzt noch gezeigt, zu welchen außerordentlichen Dingen der Mensch fähig ist. Mit diesen Worten hatte ihn der Präsident des französischen Radsportverbandes dann völlig zu Recht geehrt.
Stand jetzt aktuell.
Zwei Springen sind bei der Vierschanzentournee absolviert. Heute steht dann auf dem Bergisel in Innsbruck das dritte Springen an. Zeit für uns, eine kleine Halbzeitbilanz zu ziehen und über Gewinner, um Überraschungen, Enttäuschte und Enttäuschende zu sprechen.
Ja, starten wir mit Ryoyo Kobayashi. Der ist Stand jetzt ja der Überflieger der Tournee. Schöner als er kann man einfach nicht Skispringen, so wie er im Moment fliegt. Das ist schon wirklich toll anzusehen. Effektiver kann man auch nicht springen und cooler erst recht nicht. Und das, obwohl er Anfang Dezember ja noch in Corona-Quarantäne war. Aber Kobayashi ist einfach ein Tournee-Spezialist, hat jetzt 7 der letzten 14 Tournee-Wettbewerbe gewonnen und geht jetzt mit dem größten Halbzeitvorsprung seit 10 Jahren in die zweite Tourneehälfte.
Ja, und die Tournee, die kitzelt aus ihm jedes Jahr wieder Bestleistungen raus. Das ist unfassbar. Aber sie hat auch Markus Eisenbichler beflügelt. Kurz vor Weihnachten war Eisenbichler noch ein haderndes Bündel aus Zweifeln. War gerade mal 27. und 35. in Engelberg geworden. Und jetzt ist er bester Deutscher und in Schlagdistanz zum Podest zumindest. Und der Bergisel, das ist sowas wie seine Herzensschanze. Vielleicht geht da noch was.
Ja, vielleicht auch für Lovro Kos, ein Springer aus dem ja doch recht großen Nachwuchslager der Slowenen. Domen Preutz zum Beispiel, der hatte ja mal einen Raketenstart hingelegt, vorgemacht, wie sowas geht. Kos zieht nun offenbar auch nach. Der ist erst 22, sprang im November erstmals in die Top 20, eine Woche später schon erstmals in die Top 10. Und bei der Tournee, da holte er Platz 6 in Oberstdorf und Platz 3 in Garmisch und ist jetzt Dritter im Gesamtklassement.
Ja, aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Kommen wir zu den Enttäuschten. Karl Geiger zum Beispiel. Natürlich springt er immer noch auf verdammt hohem Niveau. Plätze 5 und 8 sind natürlich nicht schlecht, aber eben nicht das, was Geiger von sich selbst erwartet. Schließlich fuhr er als Weltcup-Spitzenreiter und mit klaren Siegambitionen zur Vierschanzentournee. Aber anders als bei Eisenbichler scheint ihm die Tournee doch dann immer irgendwie so etwas mitzugeben, ihn so ein bisschen einzuschüchtern. Wahrscheinlich denkt er immer an den großen Wurf und das bekommt er eben dann auch nicht aus dem Kopf und ist nicht frei. Geiger ist einfach nicht locker genug. Also zumindest Stand jetzt. Überzeug uns gerne eines Besseren.
Und auch Österreichs Stefan Kraft, der hat so seine Probleme mit der Tournee, speziell mit Garmisch. Da hat er zum 5. Mal in Folge jetzt schon einen möglichen Tourneesieg weggeworfen. 31., 49., 13., 28. und jetzt 59. und damit in der Quali gescheitert. Also das ist seine Schreckensbilanz auf der Olympiaschanze in den letzten Jahren.
Ja, und Krafts Tourneesieg ist jetzt schon 7 Jahre her, der von Kamil Stoch. Erst ein Jahr, aber in diesem Jahr wird keiner dazukommen. Der Pole verpasste schon 2-mal den 2. Durchgang und enttäuschte, wie sein Vorgänger David Kubacki, komplett, muss man sagen. Die einst große Skisprungnation Polen gibt aktuell eher so ein Bild des Jammerns ab.
Platz 11 von Weltmeister Piotr Zühler in Garmisch-Partenkirchen ist immerhin so ein kleiner Hoffnungsschimmer gewesen, aber diesen Hoffnungsschimmer, den hat Finnland Stand jetzt nicht mal zu bieten. Die Finnen, die versinken noch mehr in der Bedeutungslosigkeit, immer weiter, immer tiefer. Also die Zeiten, als sie das Skispringen ja wirklich dominierten, als jemand wie Janne Ahonen, der Typ, der nie gelacht hat, mit 5 Tourneesiegen zum Rekordhalter wurde, lange vorbei. Also keine anderthalb Jahrzehnte später ist Niko Kytösaho auf Platz 43 der beste Finne im Gesamtklassement.
Na, ich wollte gerade schon sagen, wo ist Mika Häkkinen, wenn man ihn braucht, aber das ist eine andere Sportart.
Also, ja, der hat einen Diesel.
Gucken wir mal, ob sich da heute Diesel am Bergisel, ob sich da irgendetwas ändert heute. Das ZDF und Eurosport übertragen heute Nachmittag live aus Innsbruck.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, du hast es gesagt, das dritte Springen, also der Vierschanzentournee heute in Innsbruck. Die Quali gestern übrigens hat Kobayashi wieder gewonnen. Eisenbichler gestern nur 8., Geiger nur 10. Gut, war auch nur die Quali. Also da wollen wir jetzt nicht zu viel dann für das Springen heute rein interpretieren. Außerdem ATP Cup in Sydney.
Und im Ski Alpin findet der Weltcup Slalom in Zagreb statt. Ohne 3 Schweizer Rennläuferinnen. Die haben allesamt Corona Und in deren Abwesenheit hofft Lena Dürr ab 13 Uhr auf einen nächsten Podestplatz.
Und ob das klappt, das verraten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Natürlich ganz aktuell, alle 15 Minuten gibt es da frische News. Und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder natürlich auch via DAB+.
Und wir hören uns morgen früh wieder. Pünktlich 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da mit dem Podcatcher oder einfach bei meinsportpodcast.de. Das geht mir leichter von den Lippen.
Das ist auch einfacher zu finden da bei uns. Also in so Podcatchern kannst du dich ja auch gerne verlaufen bei uns auf der Webseite. Nicht. Und da findet ihr, selbst wenn ihr euch nicht verlauft, auch ganz übersichtlich, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, ganz viele andere Podcasts noch. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot. Bis morgen habt ihr Zeit. Bis 7.07 Uhr. Gruß und Kuss von
Andreas Podcatcher-Wurm
und Malte Asmus. So wie du Podcatcher aussprichst, klingt das fast japanisch.
Ja, genau, wie eine japanische Kampfkunst. Podcatcher-Sokko.
Der nächste große Skispringer aus Japan. Podcatcher. Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.